Also das Buch, dein neuer Roman, heißt Der längste Schlaf. Und am Ende würde ich immer sagen, es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als wir meinen zu glauben.
Ach, ich weiß gar nicht so unbedingt. Ich hatte so verschiedene Ideen, als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben. Und eine davon war, über Schlaf zu erzählen und über Träume und Schlaflosigkeit und all das. Und ich hatte relativ früh die Idee, dass es um eine Schlafforscherin gehen soll, die selber ironischerweise oft schlecht schläft, weil sie Angst vor ihren Träumen hat.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Nachts im Buchladen und ich bin heute im Backup-Office der Buchhandlung Margret Holothe und freue mich total über einen prominenten Gast. Sie ist eigentlich angefangen als Thriller-Autorin, schon seit 2015 damit echt super erfolgreich auf Bestsellerlisten. Ihre Bücher sind in 22 Länder verkauft worden. Die letzten zwei Romane würde ich jetzt wirklich nicht mehr als Thriller bezeichnen. Ich hätte eher gedacht, so Fantasy. Ja, Melanie Rabe ist da, mein Gast heute. Ich freue mich sehr. Wie würdest du deine letzten beiden Bücher bezeichnen? Was ist das für ein Genre?
Ich würde sagen, das sind einfach Romane. Ich mag das Wort Roman so gerne, weil es alles fasst. Alles von Spannung über magischen Realismus bis hin zu Liebesgeschichten. Das sind alles Romane. Und das ist eine Form, die ich sehr mag. Und ich würde sagen, es ist einfach ein Roman.
Man kann das ja auch einfach so offen lassen. Es ist ein Buch, es ist ein Roman, eine Geschichte, was dann passiert. Das ist dann ja das, worauf man sich einlässt. Ich habe tatsächlich heute einen langen Leseflash gehabt und den ganzen Nachmittag damit verbracht, das Buch bis zum Ende zu lesen. Und du wirst lachen, ich habe kurz bevor ich hier losgefahren bin, die letzte Seite gelesen und habe dann, bevor ich losgefahren bin, beschlossen, dass ich nochmal ein anderes T-Shirt anziehe. Aber das ist mein kleines Gimmick zum Schluss. Also das Buch, dein neuer Roman, heißt Der längste Schlaf und es geht um eine Schlafwissenschaftlerin, die nicht schlafen kann. Und am Ende würde ich immer sagen, es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als wir meinen zu glauben.
Ach, ich weiß gar nicht so unbedingt. Ich hatte so verschiedene Ideen, als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben. Und eine davon war, über Schlaf zu erzählen und über Träume und Schlaflosigkeit und all das. Und ich hatte relativ früh die Idee, dass es um eine Schlafforscherin gehen soll, die selber ironischerweise oft schlecht schläft, weil sie Angst vor ihren Träumen hat. Das war relativ schnell da. Und eine zweite Idee, die dann so ein bisschen den Plot aufgemacht hat, war die Idee, dass diese Hauptfigur etwas sehr Großes, sehr Teures geschenkt bekommt von einem vollkommen Fremden und nicht weiß warum. Das war so der Anfang.
Bist du so ein Mensch, der so Zettelkisten hat und Ideen sammelt und wenn er dann ein Buch schreibt, Zettel aus Ideenkisten rauszieht und daraus einen Roman zusammenpuzzelt?
Ja, so ähnlich. Also bei mir sind es keine Zettelkisten, aber es sind ganz, ganz viele Notizbücher, denen ganz, ganz viel drinsteht, was ich so im Laufe des Lebens einfach die ganze Zeit so aufschreibe. Und die Idee mit der Schenkung, die kam tatsächlich aus dem Notizbuch, die hatte ich schon länger. Und das Thema Schlaf, das schwelte so. Das fand ich schon immer spannend. Und schon bevor ich angefangen habe, konkret für das Buch zu recherchieren, hatte ich einfach viele Sachbücher über das Schlaf zu Hause, weil ich es einfach spannend fand. Und dann irgendwann war aber die Idee da. Und es hatte schon so ein bisschen mit den älteren Notizen zu tun. Ich habe da so einen reichen Fundus, aus dem ich einfach immer schöpfen kann.
Wenn du Sachbücher über Schlaf zu Hause hattest, bist du eine schlechte Schläferin?
Manchmal, ja. Ich habe immer so Phasen und das fing an, als ich ein Teenager war, dass ich eine lange Phase hatte, in der ich super, super schlecht geschlafen habe. Manchmal bin ich aber auch eine sehr gute Schläferin. Es gibt auch so Monate, manchmal sogar Jahre, in denen ich schlafe wie ein Murmeltier. Irgendwie immer meine 8 Stunden, nie aufwache und das ist irgendwie so zyklisch. Und ich bin noch nicht dahinter gekommen, was es ist. Es ist nicht nur Stress, keine Ahnung, aber es ist total spannend. Und es haben ja viele Leute.
Ich stelle auch fest, bei mir passiert das oft, wenn ich viel um die Ohren habe, dass ich so zwischen 3 und 4 aufwache und mit 1000 Dinge durch den Kopf gehen und ich oft auch ganz schwere Gedanken habe. Und ich habe irgendwann gemerkt, mir geht es besser, wenn ich in dieser Zeit aufwache und dann das, was ich denke, aufschreibe, weil ich das Gefühl habe, es sind so wichtige Gedanken und ich kann sie besser loslassen, wenn ich sie zu Papier bringe.
Ich glaube, das ist eine ganz, ganz schlaue Technik tatsächlich. Ich mache das zwar nicht, aber mir leuchtet total ein, dass man das so machen sollte. So schlafforschungsmäßig sagen ja auch alle oder fast alle, dass man auf jeden Fall, wenn man länger nicht einschlafen kann, nachts aufstehen sollte, damit man das Bett nicht mit Wachliegen und an die Decke starren assoziiert nach einer Weile, weil das Gehirn sich das merkt. Aber ich habe irgendwann immer noch das Gefühl, wenn ich jetzt aufstehe und dann Licht mache, dann schlafe ich erst recht nicht wieder ein. Aber ja, total, total gute Idee, das einmal aufzuschreiben.
Also bei dir lieber Schäfchen zählen?
Ich höre tatsächlich alte Hörspiele aus meiner Kindheit oder so, so Hörspiele, die ich schon wahnsinnig oft gehört habe, wo es gar nicht mehr so darum geht, der Handlung zu folgen, sondern einfach nur irgendwas Vertrautes zu hören, um die Gedanken, die so kreisen, abzuschalten. Weil es ja wirklich biorhythmisch so ist, dass man automatisch schwere Gedanken hat, wenn man um die Zeit wach ist.
Ich empfehle total die Uraufnahme vom Herr der Ringe, die ist aus den 70ern. Die habe ich früher mal geschenkt bekommen. Es war ein damals super aufwendiges Hörspiel. Und ich habe das von meinem Freund geschenkt bekommen und habe die CD abends eingelegt und es fing immer an mit Der Herr der Ringe. Ding! Klang. Und ich kann dir echt nicht erzählen, wie es weitergeht, weil ich immer schon bei diesem Kling eingeschlafen bin.
Wie so ein Hypnosesound, der direkt schon dich konditioniert hat. Sehr gut.
Genau, also bei Schlaflosigkeit Herr der Ringe, die alte Aufnahme aus den 70ern, ist super. Was ich total interessant finde, du sagst, das waren so Ideen, aus denen dann dieses Buch der längste Schlaf entstanden ist. Und als ich das Buch fertig hatte, habe ich gedacht, Wahnsinn, das ist nämlich genau das, was ich am allerliebsten habe, wenn man am Ende ein Buch durchgelesen hat und sagt, es macht alles Sinn. Also es puzzelt sich ja alles zusammen. Du musst ja eigentlich auch schon einen Plan gehabt haben beim Schreiben, oder?
Ja, einen groben Plan zumindest. Also die Schlusspointen oder die Twists, die am Schluss so kommen, das wusste ich natürlich, als ich angefangen habe zu schreiben. Ich weiß immer ein befriedigendes Ende, wenn ich anfange zu schreiben. Wenn ich im Laufe des Schreibens etwas finde, was mir noch besser gefällt, dann wäre ich bereit, das zu ändern. Aber ich schreibe auf etwas hin. Aber alles, was so zwischendrin passiert, das ist immer relativ offen. Ich habe jetzt auch nicht irgendwie eine große Wand zu Hause mit ganz, ganz vielen, Zetteln und Querverbindungen oder so. Ich versuche das schon in meinem Kopf zu halten und mach aber bei vielen Dingen auch so ein bisschen Trial and Error. Also ich probiere auch viel rum, was ein chaotischer Prozess ist, wenn man verschiedene Handlungsstränge hat und die am Ende gut abbinden will, dass es alles Sinn ergibt. Aber ich habe das Gefühl, dass sich das lohnt und es macht den meisten Spaß, es so zu machen. Deswegen mache ich so eine Mischung aus rumprobieren und einen Plan haben.
Hast du da Leute, die dir helfen, also die checken, ob das Sinn macht, oder ist bei dir Schreiben ein einsamer Prozess, den du alleine durchgehst?
Also erstmal ist es ein einsamer Prozess, aber wenn ich fertig bin, zumindest so mit meiner Rohfassung, dann kommt ja meine Lektorin dazu. Das ist ja zum Glück eingebaut irgendwie, dass da nochmal jemand schaut und man auch Dinge nochmal besprechen kann, was ich irgendwie super, super wichtig finde. Und sie nimmt dann schon nochmal Einfluss oder sagt dann, an der Stelle würde ich nochmal gucken oder das habe ich nicht verstanden oder das ging mir jetzt hier zu schnell. Und das ist natürlich super, super hilfreich, weil man ja so betriebsblind ist, irgendwie nach anderthalb, zwei Jahren. Und auch all die alten Fassungen, die man verworfen hat, irgendwie noch im Hinterkopf hat. Und ich habe immer das Gefühl, ich brauche einen USB-Stick für mein Gehirn oder besser noch eine große Festplatte für mein Gehirn, um Dinge externalisieren zu können. Und da habe ich schon ein bisschen Hilfe, genau.
Ist es schwerer, wie du sagst, Romane zu schreiben als Thriller?
Ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, ein funktionierendes Buch zu schreiben ist immer gleich schwer. Ich glaube, dass die Hauptherausforderungen total genreunabhängig sind. Ich glaube, die Hauptherausforderung ist, funktionierende Charaktere zu schreiben, die uns so interessieren, dass wir ihnen folgen möchten. Mhm. Ich glaube, das ist auch der Kern von Spannung. Mhm. Ich glaube, egal wie gut ein Plot ist, egal was für tolle Twists man sich überlegt, wenn einem die Charaktere egal sind, dann fällt das alles auf die Nase und funktioniert überhaupt nicht. Deswegen, ich glaube, das ist die größte Herausforderung, dass man halt diese Welt und diese Menschen in dieser Welt, obwohl man ein Buch in der Hand hält und weiß, dass das nicht echt ist, da was bei fühlt. Und das Genre ist da fast zweitrangig, so vom Schwierigkeitsgrad her, würde ich sagen.
Also für alle, die das Buch von dir noch nicht gelesen haben, es geht ja um die Schlafforscherin Mara Lux, die in London lebt, vor langer Zeit Deutschland verlassen hat und nun erfährt, dass sie ein großes Haus in, wie heißt der Ort noch, Limmerfeld geerbt hat von jemandem, den sie überhaupt nicht kennt. Und sie fährt dahin, findet das alles so ein bisschen komisch, aber ist trotzdem gespannt, was es für ein Haus ist. Und es ist nicht einfach irgendein Haus, es ist ein großes Herrenhaus. Und ich glaube, das darf man auch verraten, in dem Haus spukt es in gewisser Weise. Und sie selbst ist ja schon von frühester Jugend an geplagt von düsteren, wilden Träumen. Und man weiß nicht so genau, woher das kommt, was dahinter steckt. Ich habe bei der Geschichte, bei der Art, wie du erzählst, ganz oft an E.T.A. Hoffmann denken müssen. Mhm. Weil bei dem ja auch sehr oft das romanhafte Geschehen durchbrochen wird durch Fantasieelementen und man weiß erstmal nicht so genau, was dahinter steckt. Ja. Und ich finde das sehr ungewöhnlich. Musstest du deinen Verlag überreden, sowas machen zu dürfen, oder darfst du, weil du Melanie Rabe bist, alles machen?
Ich musste tatsächlich meinen Verlag nicht überreden. Meine Verlegerin war sehr an Bord und ist auch einfach so eine seriöse Person, die ihre Autorin nicht vorschreiben würde, was sie jetzt so denken und kreieren darf. Aber mir gefällt dieser Vergleich sehr gut. Ich mag E.T. Hoffmann sehr gerne. Ich habe den zuletzt im Studium gelesen, also vor ungefähr 20 Jahren. Aber ich hatte, als ich ein Kind war, mal so einen Schuber mit Schauergeschichten, den ich mir gewünscht habe. Und da war Dracula drin und Frankenstein und irgendwas von Edgar Allan Poe. Und da war auch der Sandmann drin von E.T. Hoffmann. Mhm. Den habe ich als Kind gern gelesen, fand den wahnsinnig unheimlich. Und das ist ein Vergleich, der mir sehr, sehr gut gefällt.
Du bist da eh sehr von inspiriert. Ich habe heute ein Interview mit dir gehört, das du auch schon zu diesem Buch geführt hast. Und es gibt ja in dieser Geschichte auch zwei Kinder. Es geht auch um zwei Kinder. Und das Lustige war, ich habe das Interview gehört und ihr habt in dem Interview den Namen eines Kindes ausgesprochen, ja. Kai. Ja. Und während ich das hörte, musste ich an die Schneekönigin denken. Ja. Und du hast gesagt, dass dich eine Leserin quasi erst darauf gebracht hat, dass du diesen Namen im Prinzip auch mit dem Hintergedanken, dass das ein Name aus einem Märchen ist, was dich inspiriert hat, in das Buch eingebaut hast.
Ja, so stelle ich es mir im Nachhinein zumindest vor. Ich habe den Namen natürlich auch gewählt, weil er mir einfach gefällt. Aber die Geschichte von der Schneekönigin überlagert sich so ein kleines bisschen mit der Geschichte, die ich erzähle. Und das kann schon sein, dass ich deswegen den Namen so gewählt habe. Durchaus möglich.
Aber es war nicht bewusst, dass es die Schneekönigin ist, die du eingebaut hast, oder war es das schon?
Nee. Das ist ein Märchen, das ich gut kenne. Einer meiner Thriller hat tatsächlich ein bisschen mit dem Buch zu tun, mit dem Märchen zu tun. Aber ich habe jetzt nicht gedacht, ich zitiere jetzt hier die Schneekönigin. Nee.
Was mir auch aufgefallen ist, du hast unheimlich viel Musik in deinem Buch. Und ich habe zwischendurch auch meine Spotify-Playlist bemüht, weil du hattest von einer Version von How Will I Know von Whitney Houston geschrieben, die ich vorher noch nie gehört hatte und habe dann nachgehört. Bist du ein in Musik denkender Mensch?
Ja, ein bisschen schon. Ich höre sehr gerne Musik. Ich höre auch gerne Musik beim Schreiben, weil ich das Gefühl habe, dass Musik gut darin ist, uns eine bestimmte Stimmung zu versetzen oder eine bestimmte Atmosphäre zu erzeugen. Und Musik hat natürlich auch immer einen Rhythmus. Und mir ist Rhythmus auch wichtig in der Sprache meiner Texte. Und ich gebe meinen Figuren immer gerne, ich finde, man kann Figuren immer ganz gut dadurch zeichnen, indem man ihnen auch einen Musikgeschmack mitgibt. Mhm. Und ich finde es auch einfach schön, wenn man Musik hören kann zu meinen Büchern. Ich mache auch immer eine Playlist dazu auf Spotify oder wo auch immer. Und Musik ist ein wichtiger Teil meines Lebens und deswegen schwappt das auch immer in meine Bücher.
Ja, aber daran merke ich auch, dass du ein Mensch bist ungefähr meiner Generation, sage ich mal, dass man vielleicht auch aufgewachsen ist mit Popkultur und die einen auch einfach so weit prägt, dass die in so einen Text gehört, der heute spielt.
Ja, total, hundertprozentig. Also ich kann mir schwer ein Buch vorstellen, in dem gar keine Musik vorkommt. Ich habe noch nie eins geschrieben, in dem keine Musik vorkommt. Und ja, klar, Popkultur ist total prägend, ne? Nicht nur Musik, sondern auch Filme und Serien und all das. Und ich finde, ein Buch ist immer ein Ausschnitt von allen möglichen Dingen, so ein Amalgam von allen möglichen Dingen, die einen interessieren. Und da gehört Musik bei mir auf jeden Fall dazu. Und auch ganz, ganz viele andere Zitate.
Genau, ganz, ganz viele andere Zitate. Und damit sind wir auch echt schon kurz vor Schluss. Du hast ja gleich hier eine Lesung. Wir sind heute in Hamm zum Beginn des literarischen Herbstes. Die Lesung ist mega ausverkauft. Der Buchladen ist so voll, wie er noch nie war. Aber ich hatte ja schon gesagt, kleines Gimmick zum Schluss. Ich gebe dir jetzt das Mikro in die Hand.
Ich bin so gespannt.
Weil ich musste so lachen.
Oh, wie cool. Oh, wow.
Ich muss es ganz kurz erklären. Das Buch endet mit einer Szene, wo Maralux ein T-Shirt trägt, auf dem steht Fight Like a Girl. Und ich musste so lachen, als ich das gelesen habe. Und es ist eine Schlüsselszene im Prinzip. Ja. Und dieses T-Shirt hat auch eine besondere Wichtigkeit ganz zum Schluss noch. Es löst ganz viel aus. Und ich habe das Buch ausgelesen, bin zu meinem Kleiderschrank gegangen und habe mein Fight Like a Girl T-Shirt angezogen und mich so gefreut, dich heute Abend hier zu treffen. Vielen, vielen Dank für das Interview.
Danke dir, hat mir großen Spaß gemacht und das T-Shirt ist der Wahnsinn.